Maria Adolfsson, Doggerland, Fehltritt. Aus dem Schwedischen von Stefanie Werner. Gelesen von Tanja Geke. Hörbuch Hamburg Verlag 2018. It is not down in any map. True places never are. Herman Melville, Moby Dick. Kapitel 1. Schon bevor sie die Augen aufschlägt, weiß sie es. Hier stimmt etwas nicht. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Sie sollte in einem anderen Bett liegen, egal in welchem, aber nicht in diesem. Die leichten Schnarchgeräusche neben ihr sollten von jemand anderem stammen, ganz gleich von wem, bloß nicht von ihm. Und mit einer zweifelsfreien Gewissheit, die alle anderen Gedanken verdrängt, ist ihr klar, dass sie von hier verschwinden muss. Auf der Stelle, bevor er aufwacht. Vorsichtig und so leise wie möglich schlägt Karen Eiken Hornby das Laken zur Seite und setzt sich auf, ohne auf die andere Seite des Doppelbetts zu schauen. Lässt ihren Blick über das Hotelzimmer wandern und entdeckt ihren Slip und BH neben ihren nackten Füßen auf dem Boden, ihr Kleid auf dem Couchtisch neben der grünen Wildlederjacke, die Handtasche auf einem Sessel. Weiter hinten liegen ihre Sneakers noch hinter der halb geöffneten Badezimmertür. Sie atmet lautlos, während sie jede kleine Bewegung genau überlegt, um diesen Ort schnellstmöglich zu verlassen. Sie lauscht den tiefen Atemzügen in ihrem Rücken und holt selbst nur still und flach Luft. Kurz besinnt sie sich, um die Welle der Angst, die das mulmige Gefühl im Bauch angestoßen hat, aufzuhalten. Schließlich legt sie los. Noch einmal atmet sie tief durch, dann bückt sie sich nach dem Slip und streift ihn über. Ganz vorsichtig, damit die Matratze nicht erschüttert wird, erhebt sie sich vom Bett und spürt, wie sich der Raum um sie dreht. Sie hält inne. Dann macht sie geduckt ein paar kleine Schritte, sammelt BH und Strumpfhose ein und greift nach ihrem Kleid und der Jacke. Das Unwohlsein nimmt zu. Sie geht hinüber ins Badezimmer und schließt leise die Tür hinter sich. Für den Bruchteil einer Sekunde zögert sie, dann verriegelt sie das Schloss. Als sie das kleine Klacken vom Schließbolzen hört, erschrickt sie und legt das Ohr an die Tür. Doch alle Geräusche, die sie aus dem Hotelzimmer möglicherweise hören könnte, gehen im Hämmern ihres Herzschlags und im Rauschen ihres Bluts im Kopf völlig unter. Dann dreht sie sich um. Das Gesicht, das sie im Spiegel über dem Waschbecken ansieht, ist leer und sonderbar fremd. Voller Selbstverachtung betrachtet sie ihre knallroten Wangen und die Reste der verschmierten Mascara unter ihren Augen. Ihr braunes Haar hängt auf einer Seite platt herunter, während die übrigen Strähnen noch im Dutt im Nacken sitzen. Der lange Pony klebt an der verschwitzten Stirn. Niedergeschlagen begutachtet sie diesen jämmerlichen Zustand und flüstert mit ausgetrocknetem Mund: »Wie kann man nur so blöd sein?« Die Übelkeit wird schlagartig schlimmer und sie schafft es gerade noch, sich über das Toilettenbecken zu beugen, bevor sie erbricht. »Jetzt ist er wach«, denkt sie, während sie hilflos ihrem eigenen Schluchzen lauscht, keuchend aufs nächste Würgen wartet und die Augen schließt, um nicht die Reste der gestrigen Nahrung in der Toilette anschauen zu müssen. Sie wartet ab, aber ihr Magen scheint sich schnell beruhigt zu haben. Kurzfristig erleichtert steht sie auf, dreht den Wasserhahn an und füllt ihre gewölbten Handflächen. Dann spült sie sich den Mund aus und kühlt sich mit dem Wasser das Gesicht, als ihr einfällt, dass die schwarzen Ränder um die Augen nun noch schlimmer aussehen. Doch das ist jetzt auch egal. In dieser Hölle kann es nicht noch heißer werden. Jetzt ist sie fast 50 und hat diesmal wirklich den absoluten Tiefpunkt erreicht. Es fühlt sich an, als sei sie 70. Eine kurze und schmerzlose Flucht ist das Einzige, worauf sie jetzt hofft. Nach Hause zu fahren, sich hinzulegen und zu sterben. In ihrem eigenen Bett. Aber erst muss sie hier abhauen und bis zum Auto kommen, ohne mit jemandem ein Wort zu wechseln, ohne von jemandem gesehen zu werden. Ein kleiner Hoffnungsschimmer taucht auf, als ihr der Gedanke kommt, dass sie gerade an diesem Tag eine Chance auf eine Flucht ohne Zeugen haben könnte. 7:15 in der Früh und das am Tag nach dem Austernfest, wenn ganz dunkel im Halbschlaf vor sich hin dämmert. Sie füllt ein Zahnputzglas mit kaltem Wasser und trinkt gierig, während sie mit der freien Hand den Haargummi abzieht und zusieht, wie viele lange Haare darin hängen bleiben. Sie füllt nochmal nach, streift das Kleid über, stopft BH und Strumpfhose in ihre Handtasche und will gerade die Türklinke herunterdrücken, als ihr etwas einfällt. Spülen muss sie auch noch. Selbst wenn er von diesem Geräusch wach wird, es führt kein Weg daran vorbei. Hier darf nichts mehr an sie erinnern. Zittrig und mit zugekniffenen Augen hört sie auf das Geräusch des Wassers, wie es durch das Toilettenbecken rauscht, und das darauffolgende Blubbern, als der Tank sich wieder füllt. Ein paar Sekunden wartet sie noch ab. Als nur noch leises Rieseln zu hören ist, hängt sie sich die Tasche über die Schulter. Dann holt sie tief Luft und öffnet die Tür. Er liegt auf dem Rücken, den Kopf in ihre Richtung, und für einen Moment erstarrt sie vor Schreck. Im Gegenlicht sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde er sie anschauen. Doch dann erfüllt ein röchelndes Schnarchen wieder den Raum, und sie zuckt zusammen, als die Schockstarre vergeht. 6 Sekunden später hat sie ihre Schuhe in der Hand und die Hotelzimmertür geöffnet. Und als sie dasteht, auf dem Weg in die Freiheit, bewegt sie irgendetwas dazu, sich noch ein letztes Mal umzudrehen. Dieser zwanghafte Impuls, als hätte sie auf der Autobahn gerade eine Unfallstelle passiert und gar nicht hinsehen wollen, dann aber doch zurückgeschaut, bringt sie dazu, ihren Blick über den Mann, der da im Bett liegt, wandern zu lassen. Betrachtet den entspannt geöffneten Mund, hört das leichte Gurgeln, das seine Atemzüge begleitet. Mit einem Gefühl von Unwirklichkeit starrt Karen Eiken Hornby ihren Chef 3 Sekunden lang an, dann zieht sie hinter sich leise die Tür ins Schloss. Kapitel 2. Der dunkelrote Teppich fühlt sich weich an, als Karen mit nackten Füßen und schnellen Schritten zum Aufzug eilt und den Knopf drückt. Der Puls hämmert an ihren Schläfen, während sie ihren Zeigefinger als Schuhanzieher benutzt und in ihre Sneakers schlüpft. Sie hat sie gerade angezogen, da erklingt auch schon der Signalton und die Aufzugtüren öffnen sich leise zischend. Sie hat Glück. Die Rezeption scheint nicht besetzt zu sein, als sie mit einem hastigen Blick zur Seite durch das Foyer zum Ausgang flitzt. Ein plötzlicher kalter Schauer läuft ihr über den Rücken, als sie realisiert, dass sie nicht die geringste Erinnerung daran hat, wie sie eigentlich hierher gekommen ist. Haben sie wirklich gemeinsam eingecheckt? Und wessen Idee war das? Erinnerungsfetzen vom vergangenen Abend flimmern vorbei wie kurze Filmsequenzen. Das Treffen am Hafen mit Eirik, Kore und Marieke, die anschließende Kneipentour mit noch mehr Austern und einem Glas Wein nach dem anderen und dann eine ganz schwache Erinnerung an Jonas Med, der in den frühen Morgenstunden in einer der Bars aufgetaucht war. Noch ein paar Szenen blitzen auf, als sie auf den Ausgang zugeht. Lachen, Necken, kurz aufflammender Streit, versöhnliche Umarmungen, vom Alkohol katalysiert und Jonas Gesicht nah an ihrem. Viel zu nah. Auf dem Weg nach draußen, bevor die Drehtüren sie provokant langsam hinausbefördert haben, kommt ihr der nächste schockierende Gedanke. Ob sie jemand beobachtet hat, als sie das Hotel betraten? Draußen auf der Straße ist die Septemberluft kühl und klar und sie kann gerade einmal tief durchatmen, bevor sich ihr wieder der Magen umdreht. Sie wirft einen raschen Blick auf die verlassene Straße und überquert sie mit Trippelschritten, die Hand schon vor dem Mund. Im nächsten Moment steht sie auf der anderen Seite der Strandpromenade und beugt sich kotzend übers Geländer, während die Übelkeit langsam vergeht. Dann für eine Sekunde ein Gefühl der Erleichterung, bevor ihr etwas, das sie beim Aufwachen vor 10 Minuten noch unterdrücken konnte, mit voller Tragweite bewusst wird. Das Schlimmste kommt noch. Am Montagmorgen wird sie ihn wiedersehen. Karen lässt ihren Blick über die Meeresbucht im Osten schweifen. Im Gästehafen wimmelt es nur so von schaukelnden Masten, doch der etwas weiter entfernte Terminal, wo die großen Fähren ablegen, ist so verwaist wie jeden Sonntag. Die Fähre von Esbjerg kommt erst heute Abend gegen 20 Uhr an und seit ein paar Jahren gibt es am Wochenende keine Verbindung mehr nach Dänemark oder England. Wer die Doggerschen Inseln sonntags verlassen möchte, muss heutzutage in Ravenby ins Flugzeug steigen. Durch die diesige Morgenluft, die sich hartnäckig über dem Meer hält, kann Karen gerade noch den weißen Radarturm eines Kreuzfahrtschiffs erkennen, das weit draußen im Seehafen liegt. Sie blinzelt zum Horizont, während sie in der Jackentasche nach ihrer Sonnenbrille tastet und innerlich flucht, dass sie nicht da ist, wo sie hingehört. Karen streicht mit der Handfläche von außen über die Jacke und kommt zu dem Schluss, dass sie die Brille entweder am gestrigen Abend verloren oder aber im Hotelzimmer vergessen haben muss. Jetzt muss sie also gezwungenermaßen mindestens die halbe Strecke nach Hause mit der tiefstehenden Sonne im Gesicht fahren, durstig, mit flauem Gefühl im Magen und einem hämmernden Kopfschmerz. Sie bräuchte einen doppelten Espresso und zwei Kopfschmerztabletten, um keine Gefahr für den Verkehr darzustellen. Doch sie weiß, dass weder die Geschäfte noch die Cafés auf der anderen Seite der Strandgate um diese Zeit geöffnet sind. Sie muss sich nicht einmal umdrehen. Am Tag nach Oystra, dem großen Fest, ist sie vermutlich die einzige in dieser verkaterten Stadt, die schon wach ist. Von einzelnen Ratten abgesehen, die in überquellenden Mülleimern und zwischen Austernschalen nach Nahrung suchen. Allein der Gedanke an Essen verursacht ihr wieder Übelkeit.